Herzlich willkommen auch jetzt von meiner Seite zu dem heutigen Thema von der Verwirrung hin zu einem Vertrauen können. Es geht um Habakuk und Habakuk heißt auf Deutsch unter anderem auch Umarmung. Also das, was wir eben gesungen haben, ich bin am liebsten in deinen Armen, an diesem Ort, wo du mich umfängst, umgibst von allen Seiten, das war ein Stück eine Botschaft des Namens von Habakuk. Also mitten in einer Zeit von Leid und Unrecht, der Verwirrung von all den inneren Stimmen, die dabei auftauchen, ist man auf der Suche nach einem Ort der Sicherheit, des Haltes. Wir könnten auch vielleicht sagen, ein Ort des Hafens, wo ich weiß, jetzt bin ich von der stürmischen See endlich da, wo ich weiß, hier kann ich feste stehen. Und darüber werden wir heute miteinander nachdenken. Manchmal ist das Leben wie eine Werkzeugkiste, so wie auf diesem Bild dargestellt. Alles voller Schlüssel, aber kein passender ist mit dabei. Natürlich gibt es immer die Profis unter uns. Ein Griff und sie haben alles im Griff. Immer die passende Lösung parat. Es sind so die wahren Antwortkanonen in einer Zeit, wo sich alles rasend schnell verändert und dabei der Bereich der erlebten Ungerechtigkeiten fast schneller wächst als den Müll, den wir produzieren. Und das klingt für mich wie ein modernes Lied für diese Alleskönner und Antwortkanonen. Wir sind für 2 Sekunden Ewigkeit unsichtbar, ich stopp die Zeit. Kann in Sekunden fliegen, lernen, weiß, wie es sein kann, nie zu sterben. Die Welt durch deine Augen sehen. Augen zu und durch Wände gehen. Das alles ist nur in meinem Kopf. Ich wäre gern länger dort geblieben, doch die Gedanken kommen und fliegen, alles nur in meinem Kopf und das alles ist nur in meinem Kopf. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Lied kennt. Es war mal so ein Happy-Laune-Song, der das sagt, ja, ich bin in meinen Gedanken, da kann ich alles. Ich träume mir eine schöne neue Welt. Habakuk singt auch ein Lied, aber es ist alles andere als ein Happy Song. Es ist ein Klagelied, das an seiner Aktualität noch nichts verloren hat. Nur es ist nicht in seinem Kopf. Es ist inzwischen tiefer gerutscht. Es ist in seinem Herzen. Dort sitzt es und da will sich alles das breit machen, was ihn bewegt, beschäftigt. Wir könnten vielleicht sogar sagen, rasend macht. Mit dem Ergebnis, er ist total verwirrt. Und Vertrauen jetzt zu finden, scheint ihm unmöglich. Nun kann nicht jeder was mit Werkzeug anfangen, deswegen ein zweites Bild. Dieses Verkehrsschild steht in Neuseeland und es weist sehr unterschiedliche Richtungen an. Aber wenn ich mit einem bestimmten Bedürfnis komme, ich möchte jetzt zur nächsten Imbissbude, oder in die nächstliegende Stadt, dann verwirrt mich dieses Schild. Denn ich möchte nicht nach London oder nach Tokio. Ich suche etwas anderes. Und für mich ist das so ein Beispiel. Die Welt ist voller Bilder, voller Schilder. Aber da stehst du jetzt in Neuseeland, da stehst du in Neuhofen im Limburger Hof und dann fragst du dich, was soll ich mit diesen vielen Richtungen, die mir überall angepriesen werden, anfangen? Ich habe doch ein ganz anderes Bedürfnis. Und dann schaust du dir dieses Schild an und fragst dich, warum dieses Schild? Die Schlagersängerin Nena war auch mal total verwirrt. Aber das hing damit zusammen, dass sie sich Hals über Kopf verliebt hat. Aber wenn um uns herum eben nicht das Verliebtsein uns zusammenhält, sondern wenn uns herum die Welt zusammenbricht, dann weiß ich nicht mehr, auf was und auf wen kann ich mich verlassen und will ich mich verlassen. Warum? Es geht jetzt ans Eingemachte. Also jetzt rede ich nicht davon, dass die Welt im Eimer ist, sondern jetzt zerbricht meine Welt. Und so war es bei dem Prophet Habakuk. Und deswegen stimmt er ein Klagelied an. Und so steht es gleich zu Beginn in Kapitel 3, Vers 1. Gebet des Propheten Habakuk nach Schigjonot. Zweimal taucht dieses wunderbare Wort auf, Schigjonot, Psalm 7 und hier in Habakuk. Es drückt ein emotionales Klagelied aus. Also sehr emotional. So wie Klage Weiber in der Alten Testament oder auch zu Jesuszeit gesungen haben, geschrien, laut schreiend, weil sie einen Tod betrauerten. So soll dieses Lied gesungen werden. Allerdings heißt es ganz am Ende von Kapitel 3, dieses Lied soll jetzt aber mit Saiteninstrumenten gespielt werden. Ja, so sind Propheten. Sie wollen etwas zusammenführen, was nicht zusammenpasst. Emotionales Schreien und Weinen, aber bitteschön, wie David mit Harfe gespielt, dass wir uns wieder beruhigen. Das soll heute passieren. Etwas, was ich nicht verstehe, was mich verwirrt, was mein Herz zerreißt, einen Ort zu finden, der mich beruhigt, wo ich zur Ruhe komme und sagen kann, wow, ich halte an Gott fest. Also das Lied von Habakuk, das jetzt in Kapitel 3 zu finden wird, ist eine Besonderheit. Denn aus seinem Gebet, aus dieser Not heraus, gespannt in, mit Harfe umkleidet, aber trotzdem sehr emotional, beinhaltet gleichzeitig Prophetie. Also Antworten von Gott, die er empfangen hat, für uns Menschen, die wir Ungerechtigkeiten, Leid und Not erfahren müssen. Gott hat in diese Antworten sehen und gleichzeitig hören lassen. Es sind Visionen und gleichzeitig Ansprache an ihm. Aber diese Vision, was er da zu Augen bekommt, ist bis an den Rand gefüllt mit Krieg. Und sowas will niemand sehen. Manchmal trifft man schon den Entscheidung, ich schaue mir keine Nachrichten mehr an, weil ich will es nicht sehen und nicht mehr hören. Ein Prophet kann aber aufgrund seiner Berufung nicht wegschauen. Er wird also mit hineingenommen in die Last, die Gott selbst in seinem Herzen trägt. Dies ist die Last, Habakuk 1, die Gott ihm gezeigt hat. Gott offenbart sein Herz und Habakuk lässt es zu. Er schaut nicht weg, sondern er trägt mit diese Last. Kleiner Hinweis, wir sollten vorsichtig sein mit den Gebeten, Herr, lass mich mal dein Herz sehen. Weil wir verbinden von unseren Glaubensüberzeugungen mit, wow, das ist voller Freude, da ist Party, da ist Begeisterung. Gottes Herz ist aber zerrissen. Über all die Not, das Leid, was wir Menschen den Menschen antun. Also was bekommt er nun, der Habakuk, zu sehen und zu hören? Gott tritt als Richter hervor. So hat er ihn vielleicht noch gar nicht gesehen, wahrgenommen. Wie damals oder später Johannes in der Offenbarung. Er kannte Jesus Christus als Retter, aber nicht als Richter. Und dort sieht er auf einmal Jesus Christus als Richter. Und dann fällt ihm große Ehrfurcht, ein Erschrecken. Nichts anderes passiert hier bei Habakuk. Also Gott ist einer, der zum Krieg aussieht, ein König, der auf dem Kriegswagen steht, mit dem Bogen in der Hand und die Pfeile sind schon gerichtet, um zielsicher zu treffen. Solche Bilder finden wir in den Pyramiden und auf Reliefs von Königen der damaligen Zeit. Also es ist ein vertrautes Bild und es wird jetzt auf Gott übertragen. Dieser Gott, von dem wir wissen oder von dem wir glauben, er ist gut und er ist voller Liebe. Er ist auf einmal ein Kriegsgott. Wie passt das zusammen? Alle Ungerechtigkeit und damit alles Böse soll beseitigt werden. Blöd ist es jetzt halt, dass Gott nicht die Umstände, die Systeme meint, sondern er entdeckt, dass es der Mensch ist. Der Mensch ist böse von Jugend auf, so heißt es einmal in dem Psalm. Also bleibt ihm keine Wahl, als den Menschen zu treffen. Habe ich mir da gedacht. Mache ich da jetzt noch weiter oder höre ich lieber auf? Nehme einen anderen Text, der schöner klingt. Schön, so könnte auch der Prophet Habakuk gesagt haben. Da geht es ja dem Feind Babylon endlich mal an den Kragen. Und ist es nicht das, was manch einer von uns denkt, wenn er an Putin und Russland und den Krieg Ukraine denkt? Gott, beseitige diesen Mann. Schaffe endlich Frieden, indem sie alle, die mitspielen, mal ein Stoppschild vor der Nase setzt. Also wir könnten doch denken, dass Habakuk meint, recht so, dass Gott so handelt. Das wird auch mal höchste Zeit. Aber Habakuks Reaktion ist eine andere. Und ich bezeichne das als typisch prophetisch, nämlich stellvertretend für Gott. Wir lesen da Kapitel 3, Vers 16. Als ich diese Botschaft vernahm, fuhr mir der Schreck in alle Glieder. Meine Lippen fingen an zu zittern und meine Knie wurden weich. Wir finden also bei ihm keinerlei Freude darüber, dass jetzt auch mal den Feinden, das ist in dem Fall Babylon, auch mal gezeigt wird, wo der Hammer hängt. Das hätte der Prophet Jona gemacht. Der hat darauf gewartet, endlich mal Gott Beifall zu klatschen, dass er eingreift und was macht. Da ging es um die Großstadt Ninive. Aber wir lesen hier, Habakuk ist zutiefst betroffen. Es geht ihm an die Nieren. Er kann kaum noch auf den Beinen stehen. Es ist fast so, als ob er selbst diese Schläge Gottes am eigenen Körper durchleben muss. Und er denkt an dieser Stelle nicht sachlich neutral, das ist alles in meinem Kopf, spielt ja keine Rolle. Nein, er merkt auf einmal, das zerreißt mein Herz. Und das ist ja wie bei Gott selber oder neutestamentlich gedacht, gesagt, das ist ja wie bei Jesus Christus. Jesaja hat es auch mal so zum Ausdruck gebracht. Die Strafe zu unserem Frieden, die lag auf ihm. Und durch die Striemen, also die Schläge, die er erhalten hat, ist uns heil geworden. Das ist ja wie bei Jesus Christus, was Habakuk hier durchlebt. Also es geht ihm sprichwörtlich durch Mark und Bein. Es betrifft sein Herz, nicht seinen Kopf. Habakuk hat nach Antworten Gottes verlangt. Jetzt hört er sie. Es kann sein, dass Gott sogar die ganze Welt richten muss. Und damit weiß Habakuk auf einmal, mit wem er sich da im Gespräch eingelassen hat. Nicht nur den Gott, dem er vertraut, nicht nur dem Gott, der hinter Israel steht, sondern es geht um den Gott, der hinter allen Menschen steht. Und jetzt Glauben finden und Glauben lernen wird zu seiner eigenen Lektion. Es ist eine Lektion des Überlebens in sehr notvollen Zeiten und gleichzeitig den Mut an Gott festzuhalten, den man im Moment überhaupt nicht verstehen kann. Das ist keine leichte Übung. Aber was ich beim Habakuk wahrnehme, er stellt sich zwischen dem Zorn Gottes, er ist Richter, und dass Gott gut ist und barmherzig und voller Liebe ist, er stellt sich mitten hinein in diesen Riss, in diese Kluft. Und schon wieder denke ich, das ist ja wie bei Jesus Christus. Er soll das Ganze, was er gehört und gesehen hat, soll er auf eine Tafel schreiben. So haben wir es in Kapitel 2, Vers 2 gelesen. Und hier hören wir auf einmal Kapitel 3, Vers 2. Herr, ich habe deine Botschaft gehört. Dein Plan erfüllt mich mit Ehrfurcht. Führe ihn aus, sobald es geht. Erinnert ihr euch noch, Kapitel 2, 2? Er soll es auf eine Tafel schreiben, leserlich und in die Öffentlichkeit stellen, damit das Volk weiß, es wird nicht bald geschehen. Aber ihr sollt es lesen, dass es geschehen wird. Führe ihn aus, sobald es geht, vollende dein Werk, damit wir es noch erleben. Das ist eine Fürbitte, dass es sich nicht zu lange hinzieht. Auch wenn du im Zorn handelst, hab Erbarmen. Da finde ich wieder diesen Riss, in den er sich hineinstellt. Er möchte, dass beides ganz eng miteinander verbunden wird. Also Habakuk wird von Ehrfurcht vor einem heiligen Gott erfüllt und er will lieber jetzt still sein, auf ihn hören, anstatt seine eigene Meinung als wichtiger zu nehmen. Auf Gott zu hören und damit nicht mehr auf all sein inneres Stimmengewirr, das scheint ein erster Schritt Richtung Vertrauen zu sein. Und dieses Prinzip konnten wir auch, wer die Losungen liest, im gestrigen Losungstext finden. Ich habe ihn euch mal mitgebracht. Da ist einmal der König Josaphat, eine ähnliche Situation. Da gibt es eine Übermacht an Feinden, die ihn angreifen. Und was betet er? Wir wissen nicht. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern unsere Augen sehen nach dir. Hilflosigkeit und Ohnmacht, das ist das, was sie sehen. Und er entscheidet sich, wir schauen jetzt auf dich. Und Gleiches finden wir dann im Neuen Testament, Hebräer 12, Vers 2, eine Situation, wo die Christen verfolgt werden und wo sie in der Gefahr stehen oder wo es nahe dabei ist, dass sie ihr Vertrauen, ihr Festhalten an Gott über Bord schmeißen, das Handtuch schmeißen. Da heißt es, lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Auf Gott sehen, ihn im Blick nehmen, nach oben, damit die Verwirrung mich nicht mehr innerlich bestimmt und prägt. Angesichts schwerer Leiden verlieren die meisten Menschen ihre Freude. Menschlich verständlich. Viele hadern dann mit ihrem Schicksal, geraten in Sorge, Selbstmitleid und Verzweiflung. Auch Habakuk war betroffen über die Not und das bevorstehende Gericht Gottes. Aber er geht jetzt anders damit um. Kein Versinken in Furcht noch in Bitterkeit. Er traf eine, aus meiner Sicht, bemerkenswerte Glaubensentscheidung. Und hier einmal diese Strategie, die er angewandt hat. Und ich finde, das ist Anbetung pur. Wir lesen Folgendes. Habakuk 3, 18, 19. Und doch will ich jubeln, weil Gott mir hilft. Der Herr selbst ist der Grund meiner Freude. Ja, Gott, der Herr, macht mich stark. Er beflügelt meine Schritte. Wie eine Gazelle kann ich über die Berge springen. Ich will. Das ist Habakuks Entscheidung. Er will etwas. Damit macht er etwas feste. Das ist meine Entscheidung. Ich will, sagt er zu sich selbst. Ich will, sagt er zu seinen inneren Stimmen. Ich will, sagt er zu seiner Verzweiflung. Ich will, sagt er zu seiner Verwirrung. Ich will, sagt er zu den Ungerechtigkeiten, die er wahrnimmt. Ich will, sagt er dem Leid, das er jeden Tag sieht. Ich will jubeln und nicht jammern. Das ist seine Entscheidung. Was ist seine Grundüberzeugung? Weil Gott mir hilft. Weil Gott ein Helfer ist. Weil Gott den Namen Jesus trägt, Gott rettet. Deswegen will er jubeln und nicht jammern. Und damit stellt sich Habakuk unter die Souveränität Gottes. Es kommt auf Gott an und nicht auf mich. Ich werde ihm vertrauen, weil er ist und bleibt ein Helfer in jeder Zeit. Und dann darf er etwas Eigenartiges erleben, was uns fremd ist, weil wir müssen ein bisschen das Alte Testament kennen. Wenn man so im Gespräch mit Gott ist, erwartet man den Helfer jetzt vielleicht auch vom Himmel kommend. Vielleicht ein Engel, den er jetzt sendet und der ihm beisteht. Aber Gott kommt von einer ganz anderen Richtung her, weil Gott so anders ist. Gott kommt, so heißt es Kapitel 3, von Theman her. Weiß jemand, was das bedeutet, von Theman herzukommen? Hatte ich mir gedacht. Himmelsrichtung. Nee, Theman ist das Gebiet von Edom. Und Edom ist ein Erzfeind von Israel. Gott kommt von der Feindesseite. Überraschend, gell? Aber gleichzeitig ist das ein geschichtsträchtiger Name. Denn Gott hat auch Edom nicht alles machen lassen. Er hatte dieses Volk wie auch die Ägypter, die Großmacht Ägypten, in die Schranken gewiesen. Und dann kommt Gott vom Gebirge Paran. Das kennt ihr jetzt vielleicht. Oh, Gundorf, ich dachte, das wüsstest du. Weil von Paran wurden die Kundschafter ausgesendet. Also da liegt das neue Land vor uns. Gott kommt vom Feindesland, also das, was wir nicht verstehen, und Gott kommt dahin, wo er dann ein Neuanfang möglich wird. Beides ist Geschichte. Davon kommt Gott her. Aber gleichzeitig eben nicht abseits vom Himmel, sondern mittendrin unter uns Menschen. Da, wo das Leben stattfindet, von da kommt Gott. Paran ist auch gleichzeitig der Ort, wo Ismael lebte mit seiner Mutter Hagar. Gottes Geschichte ist so anders. Denn auch Ismael ist ein Gesegneter Gottes. Heute sind es die Moslems. Und schon werden wir wieder verwirrt. Gott, wovon kommst denn du eigentlich her? Und was bedeutet das? Habakuk hat offensichtlich in diesem Gespräch mit Gott, Gott selber, so gut kennengelernt, mit Achtung, dass eine Ahnung in seinem Inneren entstand. Und zwar eine beruhigende Ahnung von der Barmherzigkeit Gottes. Habakuk hört jetzt lieber Gott zu, als ständig auf seine inneren Stimmen zu achten. Das ist sein Entschluss. Ich will. Und aus dieser Verantwortung kommt keiner von uns heraus, weil Gott uns respektiert und auch achtet. Er wartet darauf, dass du selber sagst, ich will. Er kann uns im Angesicht unserer Feinde einen Tisch decken, aber wir müssen die Entscheidung treffen, ich esse davon. Mit dieser Entscheidung, ich will jubeln, hängt also auf jeden Fall Loslassen von Wut, Ärger, Neid und Sorgen zusammen. Also damit ein Loslassen aller meiner verwirrenden Gedanken. Und dieses Ich will zieht ihn nach oben, so wie es dann auch das Bild bringt, wie eine Gazelle. Er bekommt also auf einmal Kraft wieder aufzustehen aus seiner Niedergeschlagenheit, und er wird so leicht, eine Leichtigkeit von einer Gazelle bekommt er. Man sieht es manchmal, wer Tierfilme liebt, kann man diese Gazellen dann so immer rumspringen sehen. Ich kenne eher live Gämse und es ist schon erstaunlich, wie Gämse in der Bergwelt, wie schnell die und wie trittsicher die da herumspringen können. Also auf einmal kann er, anstatt niedergeschlagen, bedrückt, von den Lasten niedergedrückt zu sein, rumspringen wie eine Gazelle. Das ist das, was Habakuk an dieser Stelle erlebt. Ich will zieht ihn nach oben. Von Fels zu Fels kann er springen. Und nun hat er sie gefunden. Ja, was denn? Die Nähe, die er brauchte. Die Umarmung, auf die er hoffte. Die Kraft, um die Last zu tragen. Und mit einem Satz, so habe ich es für mich formuliert, springt er förmlich mitten hinein in die Gegenwart Gottes. Und in diesem Moment der Entscheidung empfängt er das Verlangen seines Herzens, Gott zu loben, ihn zu ehren, ihn zu erheben und zu preisen, weil er auf einmal mit Gott verbunden ist. Gleichzeitig ist dieses Ich will dich jubeln eine selbstlose Hingabe an diesen großartigen Gott. Das wird in seinem Herzen entfacht und tatsächlich gelebt. Anbetung ist die Konzentration auf die Güte, Barmherzigkeit und Liebe Gottes. Und dadurch entdecken wir vielleicht wie Habakuk auch die Ursache, warum es sich lohnt, diese Entscheidung zu treffen, ich will. Der Herr ist Grund der Freude. Der Herr ist sein Grund, die Ursache. Also wir freuen uns, wenn wir eine Prüfung bestanden haben, eine gute Klausur geschrieben haben. Wir freuen uns, wenn wir eine Gehaltserhöhung bekommen. Wir freuen uns über ein neues Auto oder wenn wir vielleicht doch mal wieder Weltmeister werden. Aber wie lange hält solch eine Freude an? Ihr Haltbarkeitsdatum ist sehr eingeschränkt. Doch wie sieht das bei Gott aus? Er kam zu Gott mit seinen Fragen und mit seinem Anliegen. Er betete nicht nur so, dass er seine Anliegen vor Gott ausschüttete, sondern wir haben es letzte Mal gehört, er wartete sehnsüchtig auf eine Antwort Gottes, wie ein Wärter, der auf seinem Wachturm steht, späht er aus. Aber er wartet ja nicht nur auf eine Antwort Gottes, er wartet darauf, dass Gott selber kommt. Er wartete also auf die persönliche Ankunft Gottes. Und schon wieder eine Überraschung, mitten im Oktober predige ich über Advent.